für die Flutgeschichten weiter im Gebet zu sein. Die Menschen, die die Flut momentan mitnehmen oder einstecken müssen oder ertragen müssen, sie sind nicht schlechter und nicht besser wie wir auch. Warum das jetzt gerade Thüringen und Sachsen und Sachsen-Anhalt und Brandenburg so erwischt oder Bayern, da reden wir schon fast gar nicht mehr, aber dann gibt es ja auch noch Tschechien, die Ungarn. Und mit einem Mal ist alles anders. In wenigen Stunden das, wo du dein Leben für gearbeitet hast, weg. Ich wünsche mir sehr, dass manche Deiche wie für ein Wunder noch heil bleiben. Ich wünsche mir von Gott, dass die Menschen über all dem zum Nachdenken kommen. Über die Größe Gottes, der Herr über alle Gewalten ist. Und ich wünsche mir für uns, dass wir mit vollem Mitleiden Herzen mit dabei sein können. Zu unserem heutigen Gottesdienst-Predigtteil. Zwei Sonntage habe ich versucht, mit euch auszutauschen über Pfingsten und wie wir in die Lage kommen, den Geist zu dämpfen. Habt ihr da noch so ein paar Erinnerungen dran? Was dämpft den Geist? Hat noch jemand da? Da weiß noch jemand was? Hast du eine Idee? Was? Den Sekundenschlaf, richtig. Dämpfen durch Sekundenschlaf. Jetzt fragen sich alle, die nicht da gewesen sind, was ist das? Die CD kann man kaufen. Man kann es auch kostenfrei aus dem Internet runterladen. Also ich halte diese zwei Predigten nicht, weil sie jetzt von mir kamen, aber ich halte sie für elementar wichtig, wenn wir geistlich weiter wachsen wollen. Wir hatten uns darüber unterhalten, über Punkte, was dämpft den Geist. Und ich möchte mit euch noch ein Stück weitergehen und sagen, wie gebe ich dem Geist denn wieder mehr Raum? Wir sind ja nun eine Pfingstgemeinde, so nennen wir uns. Wir müssen also mehr denn je Heiligen Geist haben. Das müsste sich in der Stadt rumgesprochen haben. Hier kann man den Heiligen Geist finden. Aber warum kommt da so wenig bei an? Ist doch eine wichtige Frage, oder? Den Standard, den ich ja lese in der Apostelgeschichte, der ist ja sowas von anders, wie wir ihn erleben. Und dann gibt mir das noch zu denken, da gibt's doch die Geschichte von den Jungfrauen, die auf den Bräutigam warten. Die Geschichte ist ja in der Regel bekannt. Die hatten so eine Ölfunzel und die warteten. Und weil der Bräutigam nicht kam, sind einige müde geworden. Und mitten in der Nacht kam auf einmal die Stimme, der Bräutigam kommt. Ich hatte so ein Erlebnis diese Woche in dieser Richtung. Nicht, dass ich jetzt wusste, der Herr Jesus kam, aber vor längerer Zeit schrieb mir Lisa, einige kennen sie noch, die hier im Lobpreis mit uns über lange Zeit gedient hat. Sie schrieb mir aus England, ich komme demnächst am Donnerstagmorgen vorbei und ich bringe noch jemanden aus England mit, der gerne die Abenddienste kennenlernen möchte. Ich lese das Mail und sage, ach, ist das interessant, ist das schön, Lisa kommt, ich freue mich. Schiebt das Mail in den Ordner rein, wo sich das hingehört, und dann gucke ich am Donnerstagmorgen aus dem Fenster raus, wer geht über den Hof? Lisa! Und ich hatte am Donnerstag auch noch eine Predigt, der Herr kommt wieder. Ich dachte, genau so ist das. Wir lesen, er kommt, und dann heften wir das beiseite und machen genauso weiter wie bisher. Geht euch das auch so wie mir? Und wenn er dann plötzlich käme, die Bibel sagt, in einem Augenblick, zack, ist er da, oder da kommt die Botschaft, der Herr kommt, und dann hast du kein Öl in der Funzel, ein Bild für den Heiligen Geist. Kannst du ihm nicht entgegengehen, geht auch nicht mehr zu kaufen, weil selbst Kaisers Hand dazu. Also dachte ich, ich muss mit euch auch nochmal drüber reden, nicht nur wie wir den Geist dämpfen, sondern was die Stufen sind, damit wir mit dem Heiligen Geist wieder neu erfüllt werden. Es sind Binsenweisheiten, die ich heute gebe, aber, erst nochmal unser Merkvers. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Johannes 1,16, am Ende des Jahres frage ich ab und wer nicht kann, kriegt Prügel. So, aber jetzt zu der Geschichte, die ich nochmal mit euch lesen möchte. Die Pfingstgeschichte, wo der Heilige Geist gefallen war und die Jünger dann ganz entzückt mit Flammen auf dem Haupt und mit anderen Sprachen erfüllt wurden. Und dann Petrus die Erklärungspredigt gab. Als sie aber, die Zuhörer, die herzugelaufen waren, das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir denn tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr empfangen die Gaben des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die ferner sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Es ist interessant, dass Petrus nicht sagt, kommt mal alle nach vorne zu mir, ich lege euch dann die Hände auf und dann kommen auch Flammen. Ich lese auch nicht, dass er gesagt hat, also erstmal Abendmahl nehmen und dann kommen. Ich lese hier drei elementare Dinge, die er den Gläubigen, die damals zusammengekommen waren, denen es durchs Herz gegangen ist, da lese ich drei Dinge, die er ihnen nannte, wie die Fülle mit dem Heiligen Geist kommen kann. Das erste, tut Buße. Das zweite, lasst euch taufen. Und das dritte, ihr werdet empfangen. Damit wir uns das besser merken können, habe ich gedacht, ich lese uns ein Stückchen biblische Geschichte, die in jedem Kindergottesdienst nicht fehlen darf, die Geschichte von Naaman. Weil da sind alle diese Dinge, die ich jetzt nochmal erklären will, irgendwie miteinander verbunden. Irgendwie bin ich am Husten, aber das müsst ihr erdulden. Naaman. In 2. Könige 5, Vers 1 übersetzt hieß sein Name angenehm Holz sein, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgeachtet, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau Naamans. Die sprach zu ihrer Herrin, ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria. Der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm und sprach, so und so hat das Mädchen aus dem Land Israel geredet. Der König von Aram sprach, siehe, zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich 10 Zentner Silber, 6000 Goldgulden und 10 Feierkleider und brachte dem König den Brief von Israel, der lautete, wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe ein Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt, ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien? Merkt ihr es nicht, wie er Streit mit mir sucht? Als Elias, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass er ein Prophet in Israel ist. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür des Hauses Elisas. Da sandte Elisa seinen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasch dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil, du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach, ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und herantreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand hin zum Heiligen erheben und mich von diesem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus besser als alle Wasser in Israel, so dass ich mich von ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen: Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasch dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben. Und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes mit all seinen Leuten. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott in allen Landen außer in Israel ist. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Elisa aber sprach: So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Und er nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht. Bis dahin dieser Text, damit er uns in Erinnerung bleibt, wenn ihr meine Predigt vergessen habt, wie das letzte Mal am Sonntag, wie ich runterkam und fragte zu der Predigt, kam am Tisch ins Gespräch, da meinte eine Frau: Ja, ich weiß genau, Sie sind nach Spanien 20 Stunden nonstop gefahren. Da dachte ich, das sollte überhaupt nicht hängen bleiben. So dachte ich mir, wenn diese biblische Geschichte hängen bleibt und du am Montag fragst, worüber hat er gepredigt, dass du dann wenigstens sagst, okay, wie war das? Na, Mann, okay. Ich mache das daran fest. Ich halte fest. Am Anfang hatte Petrus gesagt, musst du Buße tun. Sagen, okay, predigt Paul fast jeden Sonntag, Buße tun, kenne ich alles. Aber nur nochmal für uns zur Erinnerung. Buße tun fängt damit an, dass du auf Gottes Wort hörst. Und als erstes musst du hören, du bist unheimlich wertvoll. Wenn du das nicht gehört hast, wird deine Buße immer flach sein. Du wirst immer nach Fehlern suchen und nicht nach den guten Sachen, die Gott an dir getan hat. Naaman musste als erstes hören, da gibt es einen Gott, der mächtig genug ist zu heilen. Am Anfang der Buße steht immer, du musst vom Wort Gottes hören, du bist wertvoll. Das ist oft so anders. Ich denke immer bei Buße, also das und das und das und das müsste in unserem Haushalt besser laufen, dann würde das alles gehen, meine Frau sollte Buße tun. Ja, versteht ihr? So sind wir. Ja, sie guckt schon wieder entsetzt, weil ich sie wieder als Beispiel genommen habe. Aber das sind doch so die Sachen. Wir meinen immer erst, die schlechten Dinge müssen abgearbeitet werden. Bei Gott ist es immer das Erste. Er streckt seine Hand aus nach Menschen, die nicht nach seinem Namen fragen und sagt, hier bin ich. Am Anfang steht vom Wort Gottes, du musst wissen, Gott hat dich lieb. Sonst hat Buße nie Sinn und Zweck. Du musst wissen, dass du dich an ihn wenden kannst. Aber dann kommt ein nächster Teil. Wenn du das weißt und in seiner Nähe stehst, dann wirst du feststellen, was du alles noch für Macken hast. Hier komme ich immer in ganz große Versuchung bei jeder Predigtvorbereitung. Ich neige dann dazu, mir Gedanken zu machen, wer wird am Sonntag im Gottesdienst sein und wie könnte ich denjenigen oder diejenigen mal zurechtrücken. Also ein Thema, was immer geht, wenn Männer im Raum sind, ich könnte mal die Sexualethik ansprechen. Sind viele Frauen im Raum, dann könnte ich mal ganz schnell über, wie gehst du mit deiner fraulichen Würde um? Bist du mit deinem Körper zufrieden oder so? Und dann wüsste ich, dann hätte ich schon in der Regel immer mal einmal ins Schwarze getroffen. Da wäre wenigstens einer im Gottesdienst, den ich immer mit dieser Sache erwischen würde. Was nörgelst du an Gottes Schöpfung rum und sagst, so krumme Beine, wie konnte er mich so machen lassen? Ja? Versteht ihr? Also da neige ich dann in der Predigtvorbereitung zu und sagte, okay, hinten links, Entschuldigung, Adam, wenn du da gerade sitzt, aber tut mir, aber dann denke ich mir, okay, was könnte ich für jemanden mit Brille und mit wenig Haaren alles sagen? Wie könnte ich ihn zurechtstutzen? Und dann kommt der Heilige Geist und sagt, das machst du nicht. Nämlich, wenn meine Gegenwart kommt, wenn meine Liebe kommt, wenn meine Freundlichkeit kommt, dann weiß jeder genau, wo er falsch liegt oder nicht. Das muss man einem nicht sagen. Dann weißt du, wo du gegen Gott gesündigt hast. Das muss man vielleicht nur noch beispielhaft mal eben so gerade mal nennen, so als Highlight, aber mehr auch nicht. Und dann stellt man fest, so kann ich vor Gott nicht erscheinen. Wisst ihr, manchmal beschäftigt mich das, wenn wir als Mitarbeiter vom Lobpreisteam hier neben reingehen vor den Gottesdienst und wollen noch beten, uns darauf vorzubereiten, dass wir wirklich dienen können im Gottesdienst, dann frage ich mich manchmal, Gott, was haben meine Lippen alles geredet in der Woche? Und dann frage ich mich manchmal, darf ich überhaupt predigen? Habe ich überhaupt ein Mandat? Dann brauche ich das, dass die Gegenwart Gottes kommt. Dass ich wieder höre, Paul, ich habe dich doch immer noch lieb. Und dann stehe ich da und sage, bitte berühre meine Lippen. Dann demütige ich mich vor der großen Herrschaft Gottes. Ich höre auf, irgendwelche Ausreden zu haben. Man kann das sehr gut bei Naaman verfolgen. Er hört 3-4 Mal, Gott kann dich heilen, Gott kann das tun. Und dann geht er trotzdem und sagt, nee, also die wollen erstens mein Geld nicht haben, zweitens gibt es genug Flüsse in Syrien, wo ich das machen kann. Warum in diesem dreckigen kleinen Tümpel von Jordan? Man muss die Bereitschaft haben, sich vor Gott zu demütigen. Da ohne wird Buße immer erfolglos bleiben. Und es nützt damit auch nichts, dass ich auf die Schuld von anderen verweise. Man muss sich wirklich aufmachen. Wir sehen das auch nochmal bei Naaman, wie er sich dann schließlich überreden lässt, in den Jordan zu gehen, um sich zu taufen. Ich nehme an, er geht zum ersten Mal in die kleine braune Brühe, kommt wieder hoch, sieht die ganzen Pickel noch, sagt nichts, wusste ich doch. Und nebenbei zählen seine Diener, das war erst das erste Mal und er wollte sich vielleicht nur nicht blamieren. Buße tun, sich vor Gott demütigen, heißt nicht die Schuld bei anderen suchen, sondern zu sagen, ich bin schuldig geworden vor Gott und vor Menschen. Ich muss mich aufmachen. Ich muss mich wirklich aufmachen, den Weg zur Taufe zu suchen. Es ist für mich nach wie vor eines der großen Fragezeichen, dass wenn wir nach dem Gottesdienst oft, wo auch die Gegenwart Gottes einfach da gewesen ist, Gebet hier anbieten und ab und an kommt jemand nach vorne und sagt, ich brauche Vergebung, bete, bete. Aber in den seltensten Fällen höre ich dabei ein Sündenbekenntnis, was ich gemacht habe. Bei der Heilsarmee gibt es noch die Büßerbank. Da kommst du hin und kniest dich und jeder weiß, wenn du da kniest, du hast dich geoutet vor Gott. Die Frage ist für mich, wie bußfertig sind wir wirklich? Oder ist es bei uns genauso wie mit dem Heiligen Geist in unseren Versammlungen? Buße ist dünn gesät und Heiliger Geist ist auch dünn gesät. Vielleicht läge es daran, dass wir nicht mehr wirklich Buße tun vor der Gegenwart Gottes. Wer hat denn noch Mut zu sagen, wo er gefallen ist und wo nicht? Ich würde mir an diesem Punkt manchmal wünschen, dass wir mehr katholisch wären, dass es einen Beichtstuhl noch gäbe. Ich sag's einfach mal so, manche würden glückselig nach Hause gehen, wenn sie wirklich ihre Sünden bekannt hätten und hätten Buße getan und hätten gehört, dir sind deine Sünden vergeben. Warum nutzen wir das so wenig, dass wir wirklich Sündenbekenntnis an den Tag legen? Ich muss mich aufmachen und der Weg zur Taufe ist oft kompliziert. Aber dann kommt die Taufe, das war der zweite Schritt, wie ich den Heiligen Geist bekommen kann. Hier habe ich so einen kleinen Comic. Nun, Charles, wenn ich dich jetzt taufe, alles, was untergetaucht wird, gehört nun Gott. Und ich halte irgend noch was aus dem Wasser raus. Taufe heißt, dass ich mich zu 100%, nicht zu 90%, in die Herrschaft Gottes übergebe. Und das wird symbolisiert, indem ich wirklich ins Wasser hineingetaucht werde, so wie man schmutziges Geschirr auch im Wasser ganz untertaucht und sauber macht. So wird im Fluss oder im Wasser oder in der Badewanne ganz untergetaucht. Und damit wird was ausgedrückt, was am inwendigen Menschen passiert. Ich treffe dann immer wieder Leute, die fragen, muss da denn sein? Ich meine, ach, das ist ja so. Wir feiern gleich Abendmahl. Hier haben wir Wein drin, hier haben wir Traubensaft drin und gemäß der Schrift werde ich das also vorlesen. Wir haben Brot, wir brechen das und dann sind wir als Pfingstler ja da und sagen, wir feiern das als Gedächtnismahl. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Jetzt könnte ich euch ja in der Predigt ganz einfach erinnern, könnte sagen, gemacht, habt ein Gedächtnis. Ja, einige von den älteren Geschwistern sagen, das lässt langsam nach. Aber es ist immer noch genug da, ihr könnt noch denken. Also sagen, machen wir mal alle die Augen zu und wir stellen uns jetzt mal vor, es gibt Abendmahl, ich lese die Einsetzungsworte, das war's. Aber für uns ist es ganz wichtig, hinzugehen, zu schmecken, wie freundlich der Herr ist. Das ist für mich ganz wichtig, das ist ein heiliger Moment, den hat Gott so eingesetzt. Also machen wir das, mindestens einmal im Monat. Und ich rate sehr dazu, wenn es manchmal dick wird mit Problemen oder was auch immer zu Hause, lad ihr ein, zwei Leute ein und dann feiert ihr zu Hause Abendmahl. Dann teilt das aus und erinnert euch dran, ihr seid immer noch geliebt, egal wie die Schwierigkeiten aussehen. Der Himmel kommt. So hat Gott ganz verschiedene Dinge immer wieder in seinem Wort festgelegt, dass wir geistliche Dinge auch äußerlich schmecken und fühlen müssten. Schabbatfeier. Irgendwann werden wir mal hier eine machen. Machen wir samstags abends Gottesdienst, einen Schabbatgottesdienst. Wäre mal eine gute Idee, wa? Freitagabends. Ich weiß, ist schon, ja, das ist gut, danke, ja. Ich habe wenige entsetzte Gesichter gesehen, danke dafür. Versteht, dann muss man schmecken, dann muss man die Fröhlichkeit, weil der Schabbat so wichtig ist. Und auch die Taufe. Man könnte sagen, okay, immer wieder die Frage, geht's auch ohne Taufe? Ja klar, den Schächer vom Kreuz hat man nicht mehr runterholen können und man hat auch nicht die Feuerwehr bestellt, um ihn noch nass zu spritzen. Es geht auch ohne. Aber wenn Gott sagt, dass wir Buße tun und uns taufen lassen sollen auf die vergebende Gnade, die Jesus erworben hat, dann ist es ein Akt des Gehorsams, dass wir das tun. Tun wir es nicht, wir verpeilen wichtige Dinge im geistlichen Leben. Wir können natürlich sagen, okay, wir denken dran, machen hypothetisch, wenn der Schächer am Kreuz, dann könnte ich ja auch ohne, dass ich in die Hafeltaufe gehe, wäre auch möglich. Nein, ich glaube, wenn wir den Heiligen Geist haben wollen, dann sollten wir schriftgemäß auch handeln. Denn wenn wir in die Taufe gehen, wird nicht der Schmutz vom Leib gewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. So sagt es uns 1. Petrus in seinem Brief. Es ist ein Gehorsamsschritt, den ich gehe. Und lass mich die Wichtigkeit mit einem Seitenhieb noch so zum Gehorsam weitergeben, weil mich der in der Vorbereitung ziemlich bewegt hat. In 1. Samuel 15 bekommt Saul Folgendes gesagt. Was denkst du, worüber freut sich der Herr mehr? Über viel Brand um Schlachtopfer oder über Gehorsam gegenüber seinen Weisungen? Ich sage dir eins, Gehorsam ist wichtiger als das Schlachten von Opfertieren. Es ist besser, auf den Herrn zu hören, als ihm das beste Opfer zu bringen. Auflehnung ist ebenso schlimm wie Zauberei und Eigensinn ist nichts anderes als Götzendienst. Das sind stramme Worte, nicht? Bei manchen Leuten, bei manchen Frommen darfst du ja keinen Skatkarten im Haus haben, weil das so ein bisschen götzendienstmäßig ist. Aber ungehorsam gegenüber seinem Wort ist noch ein Zahn schärfer. Das ist hier, also hier ist nicht von Skatkarten die Rede, sondern hier ist von Zauberei die Rede. Das heißt, wenn du über Taufe diskutierst, obwohl du das gelesen hast und bist nicht gehorsam, hey, dann stimmt was nicht. Gehorsamschritt. So, jetzt habe ich es euch gegeben. Aber ich dachte, es muss noch was dahinterher. Wieder was mit Sekundenschlaf oder sowas ähnliches. Die geistliche Staubflockenplage. Ich stelle fest, als jemand, der den zweiten und dritten Hauptsatz der Thermodynamik mal lernen und lehren musste, dass sich Ordnungsphasen nie alleine einstellen. Ich stelle immer wieder fest, wenn du einen Raum richtig sauber gemacht hast und du gehst einmal da durch, es sammeln sich Staubflocken ganz von alleine wieder an. Und die ordnen sich alle auch nicht um den Papierkorb, sondern die verteilen sich gleichmäßig. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Oder ich will es nochmal gemeindespezifisch sagen, mit einem kleinen Hieb an jemanden, der irgendwas abstellen will. Du räumst irgendeine Ecke in der Gemeinde sauber auf. Unser Putzteam kommt her und macht den wirklich auch noch spinnenfrei. Der Raum ist wirklich schön sauber und du kannst Wetten drauf abschließen. Es dauert keine 14 Tage, bis die ersten Teile wieder drinstehen. Es geht automatisch, du fährst im Jahr 7, 8, 9, 10 Mal zur BSR. Nicht nur dann, wenn wir bauen, sondern auch im ganz normalen Gemeindeleben. Und ich dachte, das ist eigentlich ein Bild für alle, die sich mal taufen lassen. Wer von euch hat sich schon mal taufen lassen? Die anderen haben gleich die Gelegenheit, sich eine Anmeldung zu holen. So. Habt ihr das auch so erlebt? Ihr seid in die Taufe gegangen und ihr wart an dem Tag unheimlich glücklich, weil ihr den inneren Schweinehund überwunden hattet. Ihr seid reingegangen, selbst in kaltes Wasser. Ihr seid hochgekommen und hattet euer Highfly-Erlebnis. Und dann ging das eine Woche gut, zwei Wochen gut und dann plötzlich kamen die geistlichen Staubflocken. Der Raum war aufgeräumt und plötzlich meinten die Staubflocken, nirgendwo kann man günstiger lagern als dort. Plötzlich kommt auf einmal wieder Ärger, plötzlich kommt Neid, plötzlich kommen Sachen, denen du alle abgeschworen hast im Taufgespräch. Kennt ihr das auch? Und du fragst dich dann, hatte die Taufe keine magische Wirkung? Ich müsste doch jetzt wie Paulus der 26. durch diese Welt gehen können und könnte alles mögliche, aber... Wenn man mein Glaubensleben ansieht, kannst du es komplett knicken. Und dann fängt man an, Übungen zu machen und wieder Übungen zu machen. Und man fängt wieder an. Aber ich lerne aus der Reinigungsarbeit der Gemeinde, wenn man ständig dran bleibt, bleibt nicht so viel Schmutz liegen. Man kann ihn wieder entsorgen. Und genauso ist es mit dem geistlichen Leben. Wenn du durch die Taufe gegangen bist und stellst fest, du willst mehr Heiligen Geist haben, dann tu wieder Buße. Dann mach doch einfach nochmal eine Taufbunderneuerung mit Gott. Und sagst, ich bin immer noch an dir. Da musst du nicht nochmal extra ins Wasser für gehen, sondern das kannst du gleich hier machen, wenn wir nochmal miteinander das Übergabegebet sprechen, was bei der Taufe gesprochen wird. Bei der ganzen Vorbereitung zu dieser Botschaft heute, zu dieser Nachpfingstbotschaft, habe ich mir gedacht, ja, das ist vielleicht der wichtigste Teil für uns. In Epheser 4, Vers 27 steht, gebt dem Teufel keinen Raum. Ich habe mal so ein kleines Messi-Bild da oben hingetan. Bei manchen Frommen sammelt sich über die Jahre sehr viel an. Und das müsste eigentlich nochmal entsorgt werden. Ich hatte noch einen Bibelvers. Vielleicht ist das mehr wieder was für die Männer. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die der Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Ich glaube zutiefst, wir sind deswegen so geistlos geworden, weil ganz viele Staubflocken sich in unserem geistlichen Leben wieder angesammelt haben. Wir sagen zwar, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, tu, Heiliger Geist, mach. Wir können gut differenzieren und sagen, hier ist viel Geist, da ist wenig, es geschehen so wenig Heilungen, so wenig Geistestaufen oder was auch immer. Solange wir nicht an diesen Punkt kommen, auch eine Taufbunderneuerung wieder zu machen, werden wir leer ausgehen, wenn der Geist fällt. Schlimmer wird es noch, wenn jemand vor der Taufe oder während der Taufe, wie ich das auch schon erlebt habe, von Dämonen befreit worden ist. Die Bibel sagt davon, wenn der Heilige Geist da nicht reinkommt in die gereinigte Wohnung, werden sich Dämonen zusammenrotten und werden diesen Raum ausfüllen, der frisch und sauber ist, der gereinigt ist. Und dann wird es mit dieser Person schlimmer werden denn je. Ich möchte mit euch die Taufbunderneuerung noch mal lesen. Weil ich zutiefst glaube, dass in diesem Gebet Kraft ist, dass in diesem Gebet Macht ist, die uns zum Empfangen des Heiligen Geistes bereiten. Mit diesem Gebet fange ich nächsten Sonntag die Predigt noch mal an, weil dann werden wir über das Empfangen sprechen. Was kann ich tun, um zu empfangen? Das wäre für heute, glaube ich, zu viel, sei denn der Geist geht an allem, was ich mir so vorgenommen habe, vorbei, was mir dann auch recht wäre. Ich glaube, wir brauchen eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes auf unser Leben. Ausgegossen ist er ja. Aber kann er in unser Leben, in die aufgeräumten Dinge hineinkommen? Von ganzem Herzen möchte ich mit euch dieses Gebet, was wir bei der Taufe gemeinsam mit den Täuflingen in der Regel sprechen, das möchte ich mit euch lesen und aussprechen und sagen, ja, ich möchte die Taufe erneuern. Ich will dir zu 100% gehören und nichts über den Wasserspiegel raushalten. Wer will, der spreche dieses Gebet mit mir. Lieber Vater Gott, du Schöpfer Himmels und der Erden, voll Dankbarkeit für die geschenkte Erlösung komme ich heute am Tag meiner Tauferneuerung zu dir. Danke, Herr Jesus Christus, dass du für alle meine Schuld mit deinem Tod am Kreuz bezahlt hast und mich so angenommen hast, wie ich bin. Ich glaube von ganzem Herzen, dass du auferstanden bist und wie du es versprochen hast, alle Tage bei mir sein willst. Danke, dass ich ein Kind Gottes werden durfte und mich geliebt wissen darf. Bitte hilf mir, mein Leben nach deinen Maßstäben zu führen und so zu leben, dass ich dir Freude mache durch mein Reden, Denken und Tun. Ich wende mich bewusst von allem Bösen ab und möchte einüben, Gutes zu tun. Bitte hilf mir dabei und schenke mir, wie du versprochen hast, den Heiligen Geist. Amen. Mit diesem Gebet möchte ich zum Abendmahl einladen. Ich möchte einladen, zu schmecken, um zu sehen, wie freundlich der Herr ist, der uns alle unsere Sünden vergibt, der uns liebt, obwohl wir so sind, wie wir sind, damit wir ermutigt werden zur Umkehr, zur Buße, zum gigantischen Leben mit Gott. Ich fände es toll, wenn die Ranger kämen, ihr seid vier in Kluft, und wenn ihr mir nochmal helfen würdet. Und Udo, würdest du mit deiner Frau kommen? Geht das? In der Nacht, wo der Herr Jesus verraten war, nahm er das Brot, segnete es und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis, Herr Jesus. Und wenn ich dieses Brot breche, dann denke ich daran, wie sehr ich geliebt bin. Obwohl ich so bin, wie ich bin. Danke, dass du nie aufgegeben hast, mich in deiner Größe und Liebe immer wieder zu erreichen und dass du mir auch jetzt hilfst, Hausputz zu machen, dass die Wohnung wieder schön frei wird für dich, Heiliger Geist. Ich breche dieses Brot und ich segne es, dass es uns zur Kraft wird. Und er nahm den Kelch nach dem Mahl und sagt: Das ist mein Mahl, das für euch gegeben wird, mein Blut, das für euch vergossen wird. Dein Blut wäscht mich rein von all meiner Schuld. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass jeder, der kommt und dieses Gebet vorhin von Herzen gesprochen hat, der um Vergebung gebeten hat, dass er schmecken kann, wie die Schuld weggespült wird. So soll Kraft ausgehen, während wir kommen. Dein Heiliger Geist führe uns. Amen.